Carsten und ich sind weiter hier im Studio A und wir haben einen Gast, eine Politikerin, nämlich Diana Lehmann. Sie ist für die SPD seit 10 Jahren im Landtag und sehr schön, dass sie hergekommen ist, denn es war eine kurze Nacht für Sie und wir sagen erstmal Hallo Diana Lehmann.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja heute mal nicht hier als die Kandidatin, die enttäuschte SPD-Frau, sondern mal als Mensch, als politischer Mensch, als Diana, die mal alles rauslassen kann, die mal die Emotionen rauslassen kann. Das muss ja im Wahlkampf sich wahnsinnig kontrollieren und auch auf die Partei Rücksicht nehmen. Kannst du jetzt alles rauslassen, was du willst?
Gute Frage. Also würde sagen, mir geht's wie vielen Menschen, mit denen ich seit gestern gesprochen habe, dass ich die Situation für die SPD ehrlich gesagt noch gar nicht so intensiv im Blick habe und die Fragen, die daran hängen, für mich jetzt auch gerade nicht vordergründig sind, sondern dass dieses Wahlergebnis schon, ich finde es extrem schockierend. Das war gestern ein sehr, sehr dunkler Tag für die Demokratie und wir wissen, wir haben jetzt aller Voraussicht nach wenigstens diese 5 Jahre, die wirklich schlimm werden für ganz viele Menschen, die hier in Thüringen leben, die auch in den vergangenen Jahren schon Bedrohungen, Anfeindungen ausgesetzt waren und in Zukunft wahrscheinlich noch stärker Bedrohungen und Anfeindungen ausgesetzt sind. Das bereitet mir gerade große Sorgen.
Können wir nochmal das Ergebnis sagen? Also AfD 32,8%, die CDU der Platz 2 weiter hinter mit knapp 24%. Die SPD 6,1%, hat dann 6 Sitze zukünftig im Landtag. Du bist kannst nicht über die Landesliste rein, also bist quasi nicht mehr mit drin. Vielleicht kannst du es mal kurz mitnehmen, weil ihr als Politiker oder Politikerin wisst ja schon vor 18 Uhr, vor den ersten Prognosen, in welche Richtung das geht. Wie war das, als ihr so ab 15, 16 Uhr die sogenannten Exit-Polls bekommt? Kommt ihr her. Was habt ihr da gedacht, als ihr merktet, wohin die Reise geht?
Na, die haben sich sehr stark verändert im Laufe des Nachmittags. Also auch, insbesondere was zum Beispiel das Ergebnis des BSW anging. Dann ging die SPD eine Zeit lang noch mal ein bisschen hoch. Sah es plötzlich doch wesentlich besser aus als in den Umfragen vorher. Aber wie gesagt, auch da würde ich sagen, das waren gar nicht die vordergründigen Gedanken, sondern das, auch da war das schon klar, dass diese wirklich deutlich über 30% für die AfD einfach schon nochmal ein großer Einschnitt auch für das Land und auch für das Parlament sind.
Nochmal zu den Emotionen, bevor wir zu den Koalitionsbildungen und Machtoptionen, was das eigentlich heißt, würde ich gerne mal die von mir geschätzte Anne Fromm aus Erfurt zitieren, die für die Taz schreibt und die sagt, das ist eine triste Manifestation im Osten, diese Wahl. Die Wahlen im Osten sind kein Rechtsruck. Sie zeigen mit Wucht, was längst da war. Wichtig sind jetzt die Engagierten und versucht sie Mut zu machen, aber jetzt in einen Schockzustand zu verfallen und zu glauben, oh Gott, das ist jetzt über uns gekommen wie sonst was. Es war eh da, es hat sich jetzt nur manifestiert, hat ein Gefäß gefunden, eine Projektionsfläche. Tut doch bitte nicht so überrascht. Das ist kein Rechtsruck, das ist jetzt nicht plötzlich geruckt. Es ist ein Zustand, der schon da war. Kannst du mit der Aussage was anfangen?
Ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil der Thüringen-Monitor, die Mitte-Studie, all die sagen, ja, es gibt einen verfestigten Rechtsextremismus in Thüringen. Und natürlich ist es aber das eine, dass wir das wissen und versuchen, was dagegen zu machen. Das andere ist, dass Menschen dann entsprechend wählen. Und es ist auch was anderes, die Prognosen oder Umfragen zu haben und dann mit dem Wahlergebnis konfrontiert zu sein. Das sind schon zwei unterschiedliche Situationen, weil es natürlich dadurch auch extrem greifbar wird. Ne? Es ist dann erkennbar, okay, es sind Menschen, also 32%, fast 33% der Menschen in Thüringen bereit, eine rechtsextreme Partei zu wählen.
Du kommst aus Jena, bist in Jena geboren, hast auch studiert, auch Soziologie und so weiter. Kannst du das jetzt mal, wenn du dich mal jetzt rausnimmst und mal in die Soziologin-Rolle reinschlüpfst, machst ja teilnehmendes Beobachten mit der Politik, nehme ich an, das machst du ja nicht ernsthaft, sondern du guckst ja so ein bisschen und was ist da deine Prognose als Soziologin, als Frau, die es mal als wissenschaftlich betrachtet? Kannst du das abstrahieren, aus dir rausnehmen und sagen, ich analysiere es jetzt mal als Soziologin?
Du meinst, warum die Menschen so gewählt haben oder
ja,
was jetzt passiert?
Was auch, warum das gesellschaftliche Klima so ist, wie es ist, dass Menschen aus den unterschiedlichen Beweggründen, aus Zurücksetzung, aus Frust, aus was auch immer, warum dieser Frust da ist, diese Aggression und eben dieses Wahlverhalten?
Also ich würde sagen, ein Teil ist, dass das natürlich, also wir hatten ja auch wahnsinnig hohe Zustimmungswerte zur AfD bei den jungen Wählerinnen und Wählern, bei den 18- bis 24-Jährigen war es ja nochmal höher als insgesamt. Also so wie es eigentlich in allen Altersgruppen quasi mindestens diese fast 33% waren, außer bei den über 70-Jährigen. Also es war, ja, überall war die ja mit Abstand stärkste Kraft. Und ich würde sagen, gerade bei den jungen Menschen, das sind halt die Kinder der Nazis aus den 90ern zum Beispiel. Ne? Das hat natürlich was damit zu tun, welches Weltbild vermitteln auch Eltern. Also was geben die ihren Kindern mit? Dann hat man jetzt quasi nochmal durch die sozialen Medien was das extrem gut auffängt, ne? Wo man das Weltbild, was die Eltern vermittelt haben, mit einer extrem verkürzten Analyse in Verbindung kommt und Menschen plötzlich denken, ach ja, das stimmt ja auch, meine Eltern erzählen das ja auch. Also die denken da natürlich nicht so drüber nach, aber zum Schluss funktionieren ja solche Prozesse so. Und dann noch, ich würde schon wahrnehmen, zumindest in Teilen, dass das auch so ein bisschen rebellisch ist. Also so wie ich das in den 90er Jahren erlebt habe, dass man die Nazis, also dass es auch Leute gab, die Nazis einfach cool fanden, erlebe ich das jetzt auch. Dass Menschen sagen, ich finde die AfD und Leute, auch junge Leute, die dann unterstützen, finde ich dann cool.
Ich frage auch nochmal weiter die Soziologin, weil es vielleicht ganz interessant ist. Also einmal sozusagen möglicherweise Prägung Elternhaus spielt ja allgemeine Rolle. Inwiefern, weil Carsten und ich auch viele Interviews zu dem Thema machen, inwiefern spielt sozusagen auch die Schule eine Rolle und da vielleicht nochmal spezieller, das Fach Medienkunde wird jetzt eingeführt, weil du soziale Medien eingeführt hast. Also die Stellschrauben müssen ja irgendwie anders angesetzt werden. Man muss natürlich jetzt aufpassen, dass es nicht so formuliert, dass man hier Propaganda machen will, eine bestimmte Ideologie vermitteln will, sondern einfach den aufgeklärten Menschen eben am Ende erreichen will. Aber wo siehst du jetzt zukünftig weitere Stellschrauben? Ja.
Also ich würde sagen, dass man diese Frage, wie Politikunterricht in Schule stattfindet, das wird man nochmal diskutieren müssen. Also ohne jetzt zu anekdotisch zu werden, aber ich habe in der vergangenen Woche auch mit einer Grundschullehrerin gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie in der 3., 4. Klasse über die AfD gesprochen hat, auch weil die Kinder das mitgebracht haben, war halt vor der Wahl, das nehmen die ja auch wahr. Also ne, ist ja jetzt nicht, dass das für die quasi nicht stattfindet, obwohl sie nicht wählen dürfen. Und die hat danach gesagt, dass es eine sehr kritische Auseinandersetzung im Kollegium dazu gab, ob sie das überhaupt dürfe. Und da ging es auch um die Frage, darf sie sagen, die AfD ist eine rechtsextreme Partei, der Verfassungsschutz hat sie so eingestuft. Und wo ich mir denke, also wenn das nicht gesagt werden darf, das ist ja eine Tatsache, wenn das nicht gesagt werden darf, dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil es natürlich auch in Schule einen Umgang und eine Auseinandersetzung dafür braucht, auch weil es ja stattfindet. Es findet ja durch die Schülerinnen und Schüler in Schule statt. Und auch da gibt es ja immer welche, die auch dagegen sind. Und die haben oft dann keinen Raum mehr, wenn so ein dominanter Raum geschaffen wurde. Und das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Und das hat auch nichts mit mangelnder Neutralität dann zu tun, sondern also die Demokratie ist ja nicht neutral.
Wenn wir jetzt mal so weiter alles überlegen, wir schauen auch gleich wirklich in die Zukunft, wie es jetzt nun weitergeht. Aber interessant ist ja zum Beispiel auch, wenn man es die Wahl betrachtet, mal die Wahlkreise. In Thüringen gibt es 44 Wahlkreise, 29 davon hat die AfD gewonnen, also die hat 29 Direktmandate von den 32 Sitzen insgesamt. Deswegen wird auch Björn Höcke einziehen, weil er über die Landesliste einzieht, hat seinen Wahlkreis nicht gewonnen. 11 Direktmandate hat die CDU gewinnen können und 4 hat die Linke gewinnen können. Die SPD, das war eigentlich immer eine sichere Sache, hat in Gotha zumindest mit Matthias Hay immer gewinnen können, jetzt zum knapp nicht gewonnen. Was sagt das eigentlich? Dort hat der AfD-Kandidat auch gewonnen. Was sagt das aus?
Naja, auch da zeigt sich ja, dass die AfD einfach eine sehr starke Zustimmung hat und eben das in der Fläche eben mitunter noch mal stärker als in den großen Städten. Und zum anderen haben die ja wirklich auch mit einer massiven Schmutzkampagne gearbeitet. Ne? Man muss sagen, wissen, Matthias Hay ist schwer an Krebs erkrankt, der ist gerade einfach in Behandlung, hat deswegen auch keinen Wahlkampf gemacht und es wurde jetzt im Wahlkampf behauptet, er wäre quasi schon tot, er läge auf der Palliativstation und es würde sich nicht mehr lohnen, ihn zu wählen. Deswegen hat er sich dann ja in der letzten Woche auch nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, ich kämpfe und ich bin hier auch auf dem Weg der Besserung. Und das hat sicherlich ich weiß keine Ahnung, ob es mit dem Ergebnis am Ende zu tun hat, aber es zeigt halt, mit welchen Bandagen da vorgegangen wird. Aber es ist für uns natürlich sehr, sehr bitter, auch für uns alle ist es bitter, dieses Direktmandat verloren zu haben, weil es natürlich immer auch für uns nochmal so ein, was war zum auch dran festhalten als Sozialdemokratie.
Ich gehe mal mit dem großen Wort rein, nämlich Systemversagen. Es gibt ja diese Analyse zu sagen, das politische System hat versagt, also seit der Wiedervereinigung auch, dass am Ende so viele Menschen aus Frust, aus Knatz, aus was auch immer, diese Partei wählen und im Grunde auch nicht mehr streiten können. Das ist ja auch auf vielen Seiten so, dass wir verlernt haben zu streiten. Ist das ein komplettes Systemversagen, wenn Leute sich ungerecht behandelt fühlen, wenn sie die Ungleichheit spüren, wenn sie diesen Frust in sich haben? Taugt das politische System so überhaupt noch?
Naja, jetzt, ich würde sagen, dass die Wahlergebnisse uns auf jeden Fall vor Herausforderungen stellen und wir gucken müssen, wie wir damit umgehen. Auch als Parlament zum Beispiel, als Parteien müssen wir schauen, wie wir da auch das, was wir machen, wieder an die Leute bringen. Da scheint es eine gewisse Diskrepanz zu geben. Und auf der anderen Seite, ich meine, auch ich bin Arbeitsmarktpolitikerin, ich bin Sozialpolitikerin, wir adressieren permanent Ungerechtigkeiten auch in diesem System und versuchen aufzuzeigen, wie Lösungen aussehen können. Und das ist auch richtig so. Das muss auch so sein, wenn wir nicht über die Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland reden, wenn wir nicht über die Rentenunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland reden, werden wir sie niemals verringern können. Aber nichts rechtfertigt, dass man deswegen eine rechtsextreme Partei wählt, die ja auch keines dieser Probleme lösen wird. Also erkennbar wird sie keines dieser Probleme lösen. Und
Dennoch ist es ja ein Symptom. Ja. Ein Symptom, zu sagen jetzt, die bösen Nazis, die AfD, der Höcke, ist ja ein Symptom, dass sie überhaupt so viel Macht haben, dass sie überhaupt diese Projektionsfläche sein können, ist doch, ist das nicht ein Symptom? Was ist denn die Ursache? Sind das die Ungerechtigkeiten? Was ist es in der Welt? Wie haben wir keine vernünftigen Beteiligungsstrukturen? Funktioniert diese Idee von Demokratie einfach nicht? Ich werde jetzt mal ganz grundsätzlich, weil es ist ja ein wohliges Gefühl, jetzt auf die Nazis zu schimpfen und auf all die, aber im Grunde sind sie ja ein Symptom und nicht die Ursache, oder?
Ja, gut, aber wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass die Menschen, dass es verfestigte rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung gibt. Und damit ist mit der AfD ist eine Partei da, die am Anfang nicht so gefährlich wirkte wie die NPD oder die Heimat oder der Dritte Weg wirken. Und damit natürlich auch nochmal Leute gewonnen haben, die bis dahin das sich vielleicht nicht getraut hätten. Dann ist es eine Partei, die extrem, also auch Menschen, die ja Teil der Elite selber sind, ne, die Ärzte, Anwälte, Lehrer sind und damit natürlich auch nochmal eine andere Reputation mitbringen, schon durch ihren, also durch ihren Berufsstand auch, als das andere Personen.
Was motiviert die? Ich check's nicht.
Ich auch nicht. Ganz im Ernst nicht, weil es sind ja nachweislich, sicherlich gibt's auch für Ärzte Herausforderungen, wenn die niedergelassen sind mit der Bürokratie und so. Das ist alles ist sicherlich alles nicht ganz einfach, aber es rechtfertigt halt nicht, dass ich Nazi, also vor allem wenn Leute sich da engagieren, muss man ja sagen, sind
das,
es.
Das nützt aber nicht zu sagen, das rechtfertigt es nicht. Es geht ja nicht um Rechtfertigung, sondern es geht doch um das Verstehen. Also die, ja. Ich frage jetzt nochmal die Soziologin Diana Lehmann, es zu verstehen, was da irrational losgeht, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, um Strukturen zu schaffen, um Beteiligung, um eine Gesellschaft aufzubauen, die das verhindert und dass es nicht noch schlimmer wird, muss ich es doch verstehen lernen, oder?
Ja, aber wie gesagt, ich würde sagen, ein großer Punkt ist, dass die Menschen dass es Menschen gibt in Thüringen, die haben einfach eine rechtsextreme Einstellung und finden das völlig legitim, dass sie so wählen. Ja. Dann haben die natürlich auch, die sehen damit kein Problem. Also also am Anfang haben vielleicht auch Menschen die AfD aus Protest gewählt, aber das ist es schlicht und ergreifend.
Also es ist nicht das Gefühl des Abgehängtseins, dass diese Form des Anschlusses oder der sogenannten Wiedervereinigung im Grunde nicht funktioniert hat, weil es ein Feuerwerk der Demütigung war und dass den Leuten das Land unterm Dings weggezogen wurde und es ist immer das Gefühl hatten, sind Menschen zweiter Klasse, die Elite aus dem Westen kam hierher oder die Pseudo-Elite. Wir sehen es ja an den Lohnunterschieden, du beschreibst das. Führungskräfte ist eine andere Geschichte. Also diese ständige, und da reden wir noch gar nicht über Stigmatisierung von ostdeutschen Dialekten und von diesen Kleinigkeiten. Also irgendwie sind wir, die Ossis sind...
In der Selbsterstellung ist es das, ne? Das Gefühl, sich abgehängt zu fühlen oder das Gefühl, abgehängt zu sein. Und wie gesagt, deswegen sage ich ja auch wir adressieren ja genau solche Themen, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass man es tun muss, um es zu verändern. Und es gibt halt Dinge, die gehen langsam. Das ist auch Teil von der Demokratie. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt auch nicht, ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Soziologinnen und Soziologen, die in dem Bereich jetzt wirklich noch aktiv arbeiten. Aber es gibt eine Vielzahl von Gründen am Ende wahrscheinlich, warum das Menschen machen. Aber ich finde es, wie gesagt, über diese Frage, dass es auch der Haltung der Menschen entspricht, das ist halt für uns auch relevant, weil wir damit natürlich auch umgehen müssen. So, also wir müssen ja damit umgehen, dass wir einen so großen Teil von Menschen in unserer Bevölkerung haben, die ja die Demokratie zumindest in wesentlichen Zügen ablehnen. Damit auch.
Das ist ja mit Verachtung dann nicht getan, oder? Das ist ja, das könnte man sagen, okay, ich verachte das. Das ist ein Teil, tut das sicher, aber in einem politischen Umgang, im strukturellen, in der Verantwortung geht's ja dann nicht, wenn ich allein an die politische Bildung denke, an die formale Bildung, an Medienbildung, Kinder und Jugendliche, da komme ich mit Verachtung, mit Zynismus und mit
nicht weiter oder alles. Ich würde natürlich spielt Demokratiebildung ein wahnsinnig wichtiger Punkt, aber wir wissen halt auch, dass man Einstellungen nicht wegbildet. Es liegt nicht daran, dass die Menschen das nicht wissen, sondern es ist einfach eine Haltungsfrage. Es
ist viel tiefer verwurzelt. Sag's bitte nochmal, also man kann Einstellungen nicht wegbilden.
Ja.
Kernpunkt, oder?
Ja.
Das ist ja ganz interessant. Also einmal diese Erkenntnis und wir können jetzt ja mal laut denken. Also auch ich habe da nicht permanent Antworten, obwohl wir hier die Fragen stellen. Man kann es auch ein bisschen zuspitzen. Also ein weiterer Aspekt ist ja, und da habe ich auch keine Antwort, ich stelle es trotzdem mal als Frage, am Ende geht es um Gefühle. Also Carsten und ich machen viele Umfragen und manche Antworten sind so, dass es so losgeht mit, wenn ich das auf dem Anger sehe, die Ausländer und so. Und wenn wir dann nachfragen, ja, aber haben Sie persönlich schon mal erlebt, wurden Sie angegriffen? Nein, wurde ich nicht, aber ich habe gehört, ich habe das Gefühl. Oder es gibt ganz oft auch die Aussage, ja, die Leute sind unzufrieden. Und dann habe ich gefragt, ja, geht's Ihnen denn persönlich schlecht? Na, mir geht's gut, also uns geht's gut, wir können sich beklagen, aber wir haben das Gefühl, dass es uns besser gehen könnte. Und das als Frage zugespitzt, gegen Gefühle anzukommen, das ist doch Das ist doch fast unmöglich. Also das ist so ein Aspekt auf jeden Fall.
Weil man da keine Argumente dagegen finden kann. Also weil das genau, was jemand fühlt, da habe ich relativ wenig Einfluss drauf, sondern ich bin darauf angewiesen, dass die Person sagt, okay, das ist mein Gefühl und ich versuche jetzt zu abstrahieren und zu schauen, wie inwieweit entspricht das tatsächlich der Realität. Und ich würde sagen, dass das tatsächlich auch ein Punkt ist, wo zumindest die Parteien jetzt in dem, also demokratischen Parteien in den letzten Jahren auch kein gutes Bild abgegeben haben, weil auch die CDU und die FDP, ich meine, wir haben große Krisen gehabt, ne? Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, die gestiegenen Lebensmittelpreise, das sind natürlich auch Sachen, die merken ja die Menschen tatsächlich einfach unmittelbar. Und wenn alle immer nur Schreckensszenarien an die Wand malen und quasi es immer nur bergab geht und immer nur die Regierung an allem Übel der Welt schuld ist und es sehr wenig ein positives Zukunftsbild gibt, das ist natürlich, das verstärkt es auf jeden Fall, ne? Dass die Menschen das Gefühl haben, es geht alles bergab. Ich hatte letzte Woche eine Frau am Infostand, wo eine ältere Frau wird, so um die Ende 70 wird die gewesen sein. Und die hat mir auch gesagt, alles wird schlimmer. Und dann habe ich sie gefragt, na was denn? Und dann haben wir so ein bisschen geredet. Und dann sagte sie irgendwann zu mir, naja, dass man den Kindern nicht mal mehr einen Klaps auf den Po geben kann, das ging ja wohl nicht. Also wo man so denkt, was soll ich da? Also habe ich sie dann gesagt, naja, doch, das schadet denen halt, ne? Das ist Kindeswohlgefährdung und hat gute Gründe, warum das in Deutschland verboten ist. Aber wo man denkt, da weiß ich gar nicht, wo soll ich denn bei dieser Person ansetzen mit der Frage, dass sie sicherlich auch sagt, meine Rente ist am Ende zu niedrig. Wahrscheinlich ist das ein Motiv, wo sie sagt, okay, das trifft sie halt.
Dieses tiefe Gefühl, ich fühle das so und da kann man ja nicht mit Argumenten sagen, nee, das stimmt nicht. Das muss man erstmal akzeptieren, dass das Gefühl da ist. Und dann wird es anstrengend zu sagen, okay, warum ist das Gefühl da, das zu ergründen. Manchmal haben ja Leute ein ganz gutes Gefühl für die Situation, spüren Dinge. Das ist ja auch so ein Erbe aus der DDR, dass man ein gutes Gefühl hat, wer ist glaubwürdig, was ist. Es ist ein mulmiges Gefühl, ein Unwohlsein und eine Angst vor Veränderung. Wir leben ja in einem schwierigen System. Dieses Wirtschaftssystem, Kapitalismus, ist ja auf der einen Seite, bringt Innovation hervor, auf der anderen Seite ist es zerstörerisch. Wir sind damit konfrontiert mit globalen Ungerechtigkeiten. Wir sind auf der Gewinnerseite. Wir haben die Privilegien. Wir machen unsere Party hier, aber ringsum geht die Welt unter. Dieses mulmige Gefühl, ich bin auch ein bisschen schuld oder ich bin Teil irgendwie von irgendwas. Ist es das vielleicht auch, dass die Leute eigentlich ganz genau spüren, dass wir auf einer Untergangsparty sind?
Also ich würde sagen, das habt ihr ja beide jetzt schon gesagt, ne, dass es auf jeden Fall bei Menschen das Gefühl gibt, dass die Situation irgendwie immer schlechter wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen verstehen, welchen Beitrag wir zum Beispiel mit Exporten und Importen und unseren Wirtschaftsbeziehungen global, welchen Beitrag wir da wirklich leisten. Das ist, glaube ich, den meisten Menschen nicht ernsthaft präsent, wie auch, ne? Es ist ja jetzt nicht Teil von einem Alltag, man erlebt es ja de facto nicht. Aber es ist halt, wie gesagt, notwendig. Wir leben in einer extrem komplexen Welt inzwischen. Die Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, sind komplex. Da gibt es keine einfachen Antworten. Gleichzeitig ist Kommunikation wahnsinnig beschleunigt und sehr verkürzt. Also wenn auch, sag ich mal, wenn man im besten Fall noch die Thüringer Tageszeitung liest, auch die sind ja nicht, also einfach auch aufgrund der Größe der Artikel nicht in der Lage, wirklich komplex in Themen einzusteigen. Und das heißt, es macht schon für die, die sich informieren wollen, schwer. Aber wir wissen halt auch, wie viele Menschen überhaupt noch Zeitung lesen. Aber es ist die Voraussetzung dafür, die Dinge verstehen zu können. Und wenn ich das nicht, also ich kann auch nicht alle Probleme auf der Welt verstehen und einordnen. Aber wenn ich das nicht kann, dann muss ich mich halt mit meiner Bewertung vielleicht ein bisschen zurückhalten und sagen, okay, ich vertraue vielleicht Menschen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen.
Wir fassen nochmal zusammen. Wir haben irgendwas mit verfestigten Einstellungen zu tun, wo es schwierig ist, sie wieder rauszukriegen. Es hat mit Gefühlen zu tun und es hat eben mit Vertrauen zu tun. Und ich versuche es jetzt auch als Frage zu formulieren. Es ist auch jetzt für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen Meinung mit dabei, weil meine Beobachtung ist oder meine Einstellung eigentlich auch, dass wenn ich persönlich zur Wahl gehe, egal wen ich wähle, dass ich dann jemanden für 5 Jahre oder 4 Jahre das Vertrauen gebe. Und selbst wenn ich dann währenddessen bemerke, diese Partei, die ich gewählt habe, geht einen anderen Weg, als ich ursprünglich gedacht habe, dann ist das so, dann kann ich bei der nächsten Wahl eben wieder anders wählen. Also deswegen als Frage vielleicht formuliert, wie erlebst du das mit dem Vertrauen, gerade auch in Wahlkämpfen, hast du ja eben schon angedeutet, kriegst du ja vieles mit. Ist das auch ein generelles Problem, dass man im Grunde ist ein bisschen so, als würde man zum Arzt gehen und sagen, ihre Diagnose, der vertraue ich nicht ganz. Das erlebt man vielleicht immer häufiger, Frage?
Ja, also da hat natürlich, haben wir es als Sozialdemokratie auch nicht einfach, ne, weil wir schon viele Menschen, für die wir eigentlich Politik machen wollen, durch Entscheidungen, die inzwischen auch Jahrzehnte zurückliegen, muss man ja sagen, aber wirklich auch getroffen haben und die uns dann über lange Zeit nicht mehr gewählt haben. Und das Vertrauen ist halt schneller verspielt als wieder aufgebaut. Ne? Also wenn mich einmal jemand enttäuscht hat, dann ist es schwerer, wieder Vertrauen zu fassen. Und es sind ja die allermeisten Wählerinnen und Wähler, mit denen haben wir ja gar keinen persönlichen Kontakt, zumindest nicht auf Dauer. Vielleicht sehen wir die im Idealfall fast alle mal, weil wir einen Infostand machen oder, weiß ich nicht, Flyer verteilen irgendwo. Aber eigentlich sind wir, da sind wir ja nicht im Austausch wie jetzt. Das geht auch nicht. Wir haben 88 Abgeordnete im Thüringer Landtag. Selbst wenn alle nur noch das machen würden, wären wir da nach 5 Jahren ja nicht mit rum, jeden einmal zu besuchen und intensiver mit ihm zu sprechen, sondern wie gesagt, und das ist auch, natürlich ist es unsere Aufgabe auch zu kommunizieren, was sind die Probleme, warum sind die so kompliziert und wie kann eine Antwort aussehen, aber es gibt natürlich auch eine Verantwortung, sich Informationen selber zu besorgen und zu versuchen, an Informationen zu kommen und Politikerinnen und Politiker wissen auch nicht alles, so, sondern es gibt natürlich auch andere Menschen, die eine relevante Position haben, die Wissenschaft ist extrem wichtig, die Interessenverbände haben eine, also die Gewerkschaften bei mir im Bereich, die Sozialverbände, die Wohlfahrtsverbände, die haben eine wichtige Stellung in so einem System, weil natürlich auch die kommunizieren, was sind Probleme in unserer Gesellschaft, was läuft auch gut und was brauchen wir, damit wir das, was nicht gut läuft, anders machen können.
Wann hat diese Vertrauenskrise angefangen und ob das es legitim ist, Sachen einfach wegzuwischen? Ich fühle das nicht. Nee, dem Wissenschaftler vertraue ich nicht. Ach, fing das mit Trump an, ist rübergeschwappt, gab es das vorher schon, diese mit dem Federstrich einfach mal sagen, nö, das glaube ich nicht, weil ich das nicht fühle. Weil gesellschaftliches Zusammenleben und das Funktionieren basiert da auf Vertrauen. Ja. Ich muss erstmal dem Arzt vertrauen, dem Lehrer, also ohne unkritisch zu sein. Wann hat das angefangen, diese Erosion des Vertrauens als Basis des Zusammenseins?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich würde sagen, es ist über die letzten 10 Jahre, die ich jetzt politisch aktiv war, auf jeden Fall schlechter geworden. Und ich würde schon sagen, dass ein wesentlicher Punkt ist, die AfD setzt ja sehr darauf, verächtlich zu machen, das Parlament selber, die Regierung, die Justiz, die Presse, die Polizei. Also die arbeiten ja eigentlich daran, dass es in niemanden mehr Vertrauen gibt. Und
das ist giftig, oder? Das ist da extrem giftig.
Ja, weil das natürlich eigentlich ja, ich sag mal, jetzt kann man sagen, okay, Politikern glaube ich nicht, weil alle Politiker lügen, was natürlich auch nicht, was ja nicht stimmt, ne? Aber man muss ja darauf setzen, dass zum Beispiel die Justiz und die Polizei, das Schulsystem, die Presse, dass die erstmal sagen, die haben ja kein Eigeninteresse, sondern dass man sagt, okay, die haben das Interesse, dass jemand gut verstehen kann, was ist, beziehungsweise Rechtsstaatlichkeit durchgesetzt wird. Aber wenn quasi man keiner dieser Institutionen mehr traut, dann ist natürlich auch das Leben einfach, weil man dann sagen kann, die lügen ja alle. Und gleichzeitig sieht man zum Beispiel bei der Europawahl, dass diese ganzen Skandale um Kral zum Beispiel, warum haben die nicht verfangen? Ja, weil die Leute der Presse und der Justiz gar nicht glauben.
Jetzt sind wir gerade, um mal einen weiteren Aspekt aufzumachen. Also das sind ja Dinge, ich muss das selber alles erstmal nochmal sacken, was ich gesagt habe. Also einmal Vertrauen, wir bleiben ja trotzdem gedanklich dabei. Wir haben es eben gerade so das Verhältnis zwischen Wähler, Wählerinnen und Politiker, Politikern beschrieben, aber auch innerhalb der Politik geht es ja auch um Vertrauen. Ich will jetzt darauf hinaus, wann du gemerkt hast, es wird schwierig, Stichwort Landesparteitag. Du bist jetzt ja nicht eingezogen, unter anderem deswegen, weil du einen nicht so guten Listenplatz bekommen hast beim Landesparteitag. Platz 10 war es jetzt und du standst ja auch schon mal auf Platz 6. Ja. Da wärst du jetzt genau drin gewesen. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun und Misstrauen oder deuten wir als Medien jetzt schon wieder zu viel rein?
Du meinst jetzt quasi, dass Menschen dann, also
wer vertraut wem nicht? Naja, man kann ja auch sagen, man hätte ja auch weiter oben stehen können. Ich weiß nicht, wie das abläuft, so ein Prozedere, aber ich weiß auch nicht, gibt ja auch manchmal, höre ich in der Politik, dass dann man hinten das Messer hält und vorne umarmt oder so. Das sind die Wahrnehmungen, die man zum Teil hat.
Ich stelle mal die Frage, dass sie klar ist, willst du nicht eine USPD gründen, eine unabhängige Sozialistische USPD? Die haben schön Gotha Republik, waren eine linke Republik.
Darf das nicht ohne weiteres.
Also hast du mal ein Teil von dir, möchte manchmal ein Teil von dir eine USPD gründen?
Ich habe eine Freundin, die sagt, wenn man nicht wenigstens einmal im Monat über Parteiaustritt nachdenkt, ist man innerlich tot. Ach. Also was heißt so eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Partei? Das ist, glaube ich, auch gut, weil es natürlich immer, also ich habe ja keine 100% Übereinstimmung mit der SPD und wenn ich nicht alleine eine Partei gründen würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch mit jeder anderen Partei keine 100%ige Übereinstimmung.
Das ist auch nachvollziehbar, der Punkt.
Und das gehört auch dazu, sondern die Frage ist ja, kann ich meine Position dort gut bearbeiten? Das konnte ich die letzten 10 Jahre im Landtag, deswegen habe ich da für mich selber großes Vertrauen. Ich habe aber schon im Nachgang des Landesparteitags erlebt, dass uns schon auch Akteurinnen und Akteure gesagt haben, okay, wenn ihr so schlecht, also es geht um mich und meinen Kollegen Danny Möller, wenn ihr so schlecht platziert seid, warum sollten wir dann noch die SPD wählen? Mhm. Weil wenn ihr eh nicht in den Landtag kommt, dann nützt uns das ja gar nichts. Weil natürlich seid ihr für uns wichtig. Und das ist, glaube ich, auch in der Politik nachvollziehbar, dass die Menschen, die als Fachpolitiker aktiv sind, da tatsächlich für die einzelnen Akteure relevant sind.
Aber habt ihr, Danny Möller und du, genau das Argument dann auch mit vorgebracht, ja, dann intern, weil das und wie genau wurde dann reagiert, was du jetzt sagen kannst? Also offenkundig hat man ja das dann trotzdem nicht geändert.
Genau, es wurde gesagt, na, wir holen ja mindestens 12% und dann seid ihr sicher drin. Und das hat natürlich trotzdem ja was damit zu tun, haben wir vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Die Frage ist, wenn wir als Sozialdemokratie sagen, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sind für uns wichtige Themen, dann muss sich das auch auf der Liste abbilden und muss auch vorne auf der Liste abgebildet sein. Also so, wo man sagt, in einem Bereich, wo Menschen dann das Gefühl haben, okay, hier bin ich auch angesprochen.
Sollte Kevin Kühnert jetzt zuhören, der würde genau das bestätigen, wahrscheinlich der Generalsekretär der Bundes-SPD. Also im Endeffekt läuft es ein bisschen darauf hinaus, also ich war jetzt auch mal plakativ, die SPD muss wieder sichtbar sein als Arbeiter- und Arbeiterinnenpartei.
Ja, das auf jeden Fall.
BDL würde das heißen, Bündnis Diana Lehmann, wenn sie das eigentlich würde, so könnte man machen, war sehr erfolgreich. Das heißt, wenn man nicht einmal im Monat über Partei austritt, ist man nicht an der richtigen. Dennoch, machst du weiter oder sagst, ich gehe jetzt werde ich Soziologin mit Leib und Seele oder mach irgendwas anderes? Nee. Bist du weiter parteipolitisch aktiv?
Auf jeden Fall.
Also, warum?
Weil ich glaube, auch das zeigt ja die Wahl, dass es notwendig ist, sich politisch zu engagieren. Ich werde das auch innerhalb der SPD tun und auch außerhalb der SPD, so wie ich das bisher gemacht habe, weil ich natürlich trotzdem der Meinung bin, dass diese Themen wichtig sind und ich bin trotzdem der Meinung, dass die SPD die Partei ist, die das am allerbesten kann.
Warum?
Naja, zum Beispiel, weil ich da bin. Ganz einfach.
Ja, das kann ja jeder sagen.
Ja, natürlich kann das jeder von sich sagen. Ist auch total in Ordnung, dass jemand, der bei den Grünen oder den Linken ist, genau das Gleiche sagt. Aber zum Schluss, warum tritt man in eine Partei ein? Also das ist hat oft sehr persönliche, situative Gründe. Hast du das ja vorhin gesagt, ich bin in Jena aufgewachsen, als die großen Nazi-Demos Anfang der 2000er Jahre waren. Das ist quasi auch meine Zeit gewesen, der ich dann erstmals so mich politisch dann engagiert habe. Da sind die Jusos also sehr präsent gewesen zum Beispiel. Das hat mich abgeholt. Das ist einfach ein Punkt. Die SED-Vergangenheit der Linken war ein Punkt, bei dem ich gesagt habe, okay, damit kann ich mich einfach nicht identifizieren. Und gleichzeitig ist die SPD, ich bin Arbeitssoziologe, ne, die SPD schon als Partei in ihrer gesamten Geschichte einfach dann die Partei gewesen, wo ich gesagt habe, nee, das holt mich von dem, was die fordern, tatsächlich am ehesten ab. Und es gab auch, ich bin ja kurz nach den Harzreformen eingetreten, Punkte, wo ich von Anfang an dagegen gearbeitet habe. Also ich bin da trotzdem eingetreten und wir haben seitdem quasi daran gearbeitet zu sagen, dass es eben nicht mehr die SGB-II-Leistungen, so wie sie waren vor der Bürgergeldnovelle sein sollen, sondern dass es einfach liberaler und solidarischer auch vergeben werden sollte.
Das heißt, die SPD sollte deiner Ansicht nach dahin, wo sie hingehört, nämlich als linke Partei, als linke Partei, wo das Thema Sozialismus tatsächlich noch eine Rolle spielt und man nicht zusammen zuckt, wenn das Wort gesagt wird?
Ja, auf jeden Fall. Und einfach eine Partei ist die, also natürlich reden wir auch über Wirtschaftspolitik, weil auch Arbeitsmarktpolitik ist Wirtschaftspolitik. Das, was die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben leisten, was Betriebsrätinnen und Betriebsräte an Arbeit machen, ist auch ein Teil von Wirtschaft. Und ich würde sagen, das, worin wir uns von der CDU unterscheiden, ist einfach die Perspektive auf diesen Bereich und die Frage, wen wir vertreten.
Lass uns mal über politischen Kampf reden. All die Privilegien, all die Sachen, die wir erkämpft haben, vom Frauenwahlrecht, von Streikrecht, also all diese demokratischen Errungenschaften, die hat ja nicht mal einer, also der Herrgott oder hier der Erschaffer hat es ja nicht runtergestreut und sagt, macht mal hier Demokratie, das macht er mal so, hier ist das Buch mit den Spielregeln, macht mal. Das waren ja blutige Kämpfe. Ja. Blutige Kämpfe von links, wo die Arbeiterbewegung tatsächlich was erkämpft hat, damit wir jetzt, sonst wären wir jetzt immer noch irgendwelchen Löchern und würden der Lohnarbeit nachgehen, 16 Stunden am Tag. Also das heißt, es ist ja alles, und da haben natürlich auch Sozialdemokraten das erkämpft, blutig erkämpfte Rechte von Gewerkschaften und so weiter, alles Mögliche. Wird das nicht oft vergessen, dass das nicht irgendwie selbstverständlich da ist, sondern dass es ein harter, politischer, blutiger Kampf tatsächlich war?
Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, ne, wenn man in einer Situation dann ist, wo man sagt, man hat relativ viel Glück. Also das erlebe ich schon auch gerade bei der Frage, wie wir zum Beispiel als Land Fördermittel ausgeben im Bereich der Demokratiebildung, wo natürlich ein Teil der Akteure sehr wohl versteht, was die Situation jetzt bedeutet, aber ich schon auch immer wieder erlebe, dass wo Menschen mir dann, also wo man den Eindruck hat, die Menschen glauben, es macht keinen Unterschied, wer da für Dinge kämpft, sondern dass das selbstverständlich ist, dass das da bleibt. Und das ist nicht selbstverständlich, dass solche Dinge erhalten bleiben, so wie also dass man eine gewisse Haltung hat, auch dass es Demokratie gibt. Das ist einfach nicht selbstverständlich, sondern es lebt und hängt davon ab, dass Menschen tatsächlich dafür kämpfen und das auch leben.
Und der Kampf, also da fängt es ja bei Gewerkschaften an und sagt, ach, ich gehe noch in die Gewerkschaft, kostet nur Geld, aber die Lohnerhöhung und die Tarifauseinandersetzung, das wird dann mitgenommen. Das ist also eine Mitnahmementalität, die ja auch was über den Geist der Gesellschaft aussagt, oder? Wir so individualisiert, wir machen unser Ding, das ist so die Erzählung, ich bin mal der Backpacker, der survivalmäßig alleine klarkommt. Kein Mensch kommt alleine klar. Aber der Zeitgeist ist irgendwie so, ich mach mal mein Ding, mein individuelles Ding. Ist doch krank, oder?
Ich weiß gar nicht, ob das nur so ist, weil ich würde sagen, gerade in den gewerkschaftlichen und Bewegungen und im Arbeitskämpfen haben wir eigentlich in den letzten 2 Jahren in Thüringen ganz, ganz viel gesehen. Also wo sich Kolleginnen und Kollegen zusammengeschlossen haben, die 35 Jahre lang noch nie gestreikt haben und zum allerersten Mal dann auf der Straße sind, weil sie merken, okay, es geht nicht anders. Das hat schon hier im Osten auch damit zu tun, dass die Arbeitslosigkeit nach der Wende einfach so unglaublich hoch war und Arbeitgeber auch so viel Druck auf die Menschen gemacht haben. Die Hartz-Reform haben dann leider auch nochmal einen wirklich erheblichen Teil dazu beigetragen, dass die Menschen einfach auch Angst hatten davor, sich zu organisieren und zu streiken, weil sie Angst hatten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil die wussten, da draußen stehen 10 andere, die mich jederzeit ersetzen könnten. Das hat sich halt auch geändert.
Auch eine böse Erzählung, da stehen ja, die mich ersetzen können.
Aber de facto war das ja so. Ja, aber es ist ja so, genau das ist ja die Realität gewesen.
Also aus Angst der Duckmäusertum. Boah.
Naja, ich würde sagen, es ist keine aus Angst Duckmäusertum, ne? Es ist halt, ich bin ja in den 90ern auch aufgewachsen und ich kenne in meinem Freundeskreis ich kenne nur Menschen, wo wenigstens ein Elternteil auch über einen längeren Zeitraum arbeitslos war. Und das war natürlich für die Familien, war das ein Riesenthema. Wenn ein Einkommen fehlt, das ist in Ostdeutschland immer ein Problem, dann hat es natürlich auch nochmal was mit Selbstbewusstsein zu tun. Also dass einfach sowohl Männer als auch Frauen hier sagen, wir wollen eben auch arbeiten. Und dann würde ich eher sagen, es ist eine massive Demütigung, die da passiert ist, auch der Menschen, quasi ihnen das Gefühl zu geben, sie sind eigentlich nichts wert, weil sie ohne Probleme ersetzbar sind. Und jetzt würde ich immer sagen, es ist natürlich de facto, ist eigentlich jeder Mensch ersetzbar. Es gibt nichts, wo jemand unersetzlich ist. Aber wenn wir als Gesellschaft nicht das Bild vermitteln, dass jeder ein Teil von dieser Gesellschaft ist und auch jeder gebraucht wird, dann fühlt man sich im Zweifelsfall hat auch nicht zugehörig.
Da sind diese Demütigungen, da sind wir bei dem Kern, worauf ich auch hinaus wollte, dass das ja so ein starkes Gefühl ist, was man nicht wegdiskutieren. Wie hast du gesagt, man kann eine Meinung nicht wegbilden und sagen, und dieses Gefühl kann man auch nicht irgendwie wegwischen. Nee. Und schon mit einer moralischen Überlegenheit schon gar nicht. Ist das jetzt die Herausforderung, das zu verstehen, dass diese Demütigung, das ist nicht Jammer-Ossi-mäßig, sondern das ist was ganz Starkes? Ja. Was sich verfestigt und versteinern kann und damit auch tatsächlich demokratiegefährdend oder gesellschaftsgefährdend ist?
Das diskutieren wir auch immer ganz viel mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Westen. Da wirklich auch nochmal den Blick dafür zu haben, was Menschen hier in den 90er Jahren geleistet haben. Wie besonders auch, also auch die Biografien meiner Generation sind ja alles andere als selbstverständlich, dass hier Leute sich auch wirklich hochgearbeitet haben. Wie gesagt, wenn ich mit Menschen aus Westdeutschland rede, kommt es schon auch oft vor, dass die sagen, das Studium haben natürlich die Eltern finanziert und ich kenne die Leute, mit denen ich studiert habe, haben alle nebenbei alle gearbeitet, um ihr Studium zu finanzieren und ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Also die aus dem Osten.
Die aus dem Osten, genau. Na, als ich in Jena studiert habe, waren da noch hauptsächlich Menschen aus Ostdeutschland. Ach so. Da waren noch gar nicht so viele Menschen aus dem Westen da. Das kam dann erst tatsächlich ein bisschen später. Und also das auch zu sehen und wertzuschätzen und zu sagen, hey, das ist auch was einfach eine Kompetenz ist, die du immer haben wirst. Die kann man halt nicht messen wie ein Abschluss. Aber den Abschluss haben wir ja trotzdem. Den haben wir ja zusätzlich. So, sondern auch zu sagen, hey, das ist schon was da auch geleistet wurde. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, das stärker zu
Diese Reaktion aus dem Westen, die höre ich ja schon. Jetzt ziehen wir die Mauer wieder hoch und die Undankbaren, die haben jetzt, die Wiedervereinigung, habe ich im Post gesehen, die Wiedervereinigung war der größte Fehler. War ja keine Wiedervereinigung, der Anschluss war der größte Fehler. Gilt es jetzt nicht darüber zu reden, was die Fehler waren in diesem politischen Transformationsprozess, um vielleicht auch zu lernen, denn auch im Westen wird es Transformationsprozesse geben, die laufen ja schon. Das wird ja durch die Umweltkatastrophe und durch die Transformations- und Veränderungszwang ja auch im Westen vonstatten gehen, oder? zu sagen, das wollen wir verstehen, was da los ist.
Ja, das auf jeden Fall. Und gleichzeitig wird man halt, also das ist ja das Besondere an der Situation, wenn man sich die Repräsentanz Ostdeutscher in allen möglichen Strukturen anschaut, dann sind man außer in der politischen Elite, da sind die Ostdeutschen schon quasi in Ostdeutschland, in den ostdeutschen Landesparlamenten sind sie repräsentiert. Aber ansonsten sind sie deutlich unterrepräsentiert. Und auch das macht natürlich was. Und über eine ganz lange Zeit sind diejenigen, die als Ostdeutsche in solchen Positionen waren, haben sich ja oft nicht als Ostdeutsche zu erkennen gegeben, sondern man hat ja eher versucht, sich ganz stark anzugleichen und das eher verschwinden zu lassen, dieser
Ich vermisse auch deinen Jenenser Dialekt, so herrlich. Das ist nämlich fast schon Ostthüringen. Ja, das ist ja die Grenze, ist ja die Rostergrenze, finde ich ja ganz klasse. Ja. Und der Dialekt vom Ostthüringer das ist also zwischendrin.
Ja, aber meine Eltern sind beide nicht aus Thüringen, deswegen ist es, glaube ich, bei uns nicht so doll durchgeschlagen. Meine Mutter kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, mein Vater aus Sachsen-Anhalt.
Ach, Sachsen also auch schöner Dialekt. Könntest du, also thüringisch, ihr Nenseln?
So ein bisschen schon, aber es ist eher bei bestimmten Worten. Also wenn ich nach Hause fahre, dann sage ich auch Och anstatt auch.
Och.
Och. Und wenn ich was getrunken habe, passiert es auch.
Das war gestern sicher der Fall.
Wir werden auch jetzt mal gleich nochmal ganz konkret in die Zukunft schauen, vielleicht um den Komplex abzuschließen, weil der ist nicht so leicht abschließbar. Ost-West, das wird jetzt wieder aufploppen, trotzdem alles. Auf der einen Seite, was du gesagt hast, die Wertschätzung ostdeutscher Biografien muss noch mehr in den Vordergrund gestellt werden. Gleichzeitig wird es Stimmen geben, haben wir ja auch gerade so herausgearbeitet, der Osten spinnt, gerade jetzt nach dieser Landtagswahl. Wie oft passiert das, vielleicht so ein bisschen abschließend nochmal dir, du hast ja schon ein bisschen beschrieben, dass du als Ostdeutsche zugeschrieben wirst. Du redest ja mit westdeutschen Kolleginnen und Kollegen, dass du so merkst, jetzt bin ich hier plötzlich so gelabelt als Ostdeutsche. Meistens ist ja so, wenn man sich im Westen aufhält.
Naja, also ich bin ja in einer Zeit Abgeordnete gewesen, die immer besonders war für Thüringen. Also vor allem, würde ich sagen, als Thüringerin gelabelt. Und ansonsten label ich mich selber, glaube ich, inzwischen als Ostdeutsche. Das ist der Unterschied. Mhm. Also das, was ich gerade beschrieben habe mit dieser, also wenn mir, während ich studiert habe, jemand gesagt hat, man merkt gar nicht, dass du aus dem Osten kommst, war ich stolz drauf. Das würde ich
aber
heute...
eigentlich, man merkt es gar nicht, dass du so ein bisschen blöd bist. Du hast es ganz gut versteckt.
Ja, genau. Und du sprichst auch gar nicht so komisch und du siehst auch gar nicht so aus, wie ich mir die Leute im Osten vorgestellt habe. Sondern inzwischen würde ich einfach genau sagen, also das hat natürlich ein bisschen was mit Mentalität zu tun. Thüringer sind halt anders als Menschen in NRW. Und das ist jetzt auch erstmal nichts Dramatisches, aber das ist ja nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass wir haben halt biografische Erlebnisse, die sich einfach von denen in Westdeutschland unterscheiden. Nicht von allen. Es gibt natürlich Arbeiterbiografien im Westen, die sind denen meiner Biografie dann gar nicht so unähnlich.
Dennoch ist ja ein enormes Stigma, was du jetzt beschrieben hast, ist schon der Hammer. Der hättest du eigentlich sagen, zwei Klatschen und sagen, du siehst gar nicht so, wie sehen wir denn aus?
Ja, weiß ich nicht ganz genau. Größere Köpfe, wurde mir gesagt.
Größere, so Wasserköpfe, so hässliche Wasserköpfe. Und dann verfallen wir natürlich in Ironie und Zynismus, was ja auch ein Weg ist, zu sagen, okay, ich überhöhe das dann und sage, ich spiele mal den Ossi.
Das mache ich natürlich auch nicht, ne? Also weil darum geht es mir jetzt auch nicht, dass ich dann sage, ich will quasi nicht aufgrund von einer Benachteiligung, sondern ich will einfach sagen, die Biografien, die wir haben, sind besonders, auf ganz unterschiedlichen Arten sind die besonders und unterscheiden sich. Und ich will nur, mir hat auch mal jemand gesagt, wenn du jetzt immer nur im Osten warst, dann kannst du hier nichts werden. War eine westdeutsche Kollegin, die mir das gesagt hat, die in Thüringen gearbeitet hat.
Du kannst
hat.
In Thüringen nichts werden, wenn du auch...
Wenn ich nur hier war.
Ah.
Da muss ich schon mal weg gewesen, sonst geht das natürlich nicht. Ah. Und das ist ja nicht nur feindlich quasi, sondern es ist ja in einem hohen Maße klassistisch und abwertend. Und wo man den Leuten natürlich das Gefühl gibt, ach so, dass ich jetzt arbeite während ich habe ja mit 15 Jahren angefangen zu arbeiten, dass ich seitdem ich 15 arbeite nebenbei, dass ich mein Studium selber finanziere, dass ich ein Praktikum mache, das nicht vorgesehen ist, für das ich anschließend noch einen Studienkredit aufnehmen muss, damit ich das überhaupt machen kann. Ah, das reicht also noch nicht, sondern ich müsste auch noch mindestens ins Ausland gehen, wo ich gar nicht gewusst hätte, wie ich es finanzieren soll.
Und ins westdeutsche Ausland, BRD, also praktisch nochmal im Westen.
War schon auch richtiges Ausland, dann halt nochmal woanders studieren.
Verstehe. Was meinst du mit klassistisch? Abwerten ist klar, erklär uns bitte nochmal, was klassistisch meint.
Dass man aufgrund der sozialen Zugehörigkeit abgewertet wird.
Also das heißt, Ostdeutschland ist keine Klasse, aber ist im Grunde eine Kategorie, wo du zugehörig. Also wenn migrantischer Hintergrund ist auch schon klar. Also für einen Migranten gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Ganz gut. Auch für einen Ostdeutschen gar nicht so schlecht. Hätte ich gar nicht gedacht. Das steckt ganz tief drin.
Und ja, nicht nur eine Eigenschaft verbinde, sondern auch tatsächlich abwerte. Mhm. Ne? Also das ist schon
Das heißt, im Umkehrschluss bräuchte Klassenkampf. Wie geht denn der Klassenkampf zwischen Ost und West? Wenn jetzt die Ostdeutschen eine Klasse sind, lass uns das mal weiterspinnen, die Idee. Also das ist Klassismus, Ostdeutsch sein ist eine Klasse, also nicht eine Arbeiterklasse, sondern irgendwie eine, und dann müsste es ja Klassenkampf geben.
Na, ich würde sagen, also weiß ich nicht, aber ich würde sagen, es gibt ja eine veränderte Kommunikation, also insbesondere auch aus meiner Generation und der noch nachfolgenden zum Osten. Und das ist jetzt vielleicht kein Klassenkampf, aber es ist schon der Kampf darum, dieses Ostdeutschsein anders zu deuten als nur, das ist alles rechts, das sind alles Rechtsextreme, die sind nicht produktiv und faul sind sie auch noch oder so.
Und die Coolen, die jetzt die AfD gewählt haben, die auch die jungen Leute, ja, vielleicht haben die genau, um das zu verstehen, diese Position, sich als Klassenkämpfer zu fühlen und sagen, okay, jetzt zeige ich es denen mal aus dem Westen, egal ob Björn Höcke, woher der herkommt und so weiter. Aber also dieses Grundgefühl, den zeige ich jetzt mal. Ja, ich
habe, die AfD hat auf jeden Fall versucht, das zu nutzen.
Und das hat sie ja sehr gut gemacht. Genau. Also das ist ja der Osten macht's. Ja, das beste Ding ist ja fast verboten gut. Ja. Und der, also die Sprüche und das Marketing war ja natürlich absolut hervorragend, sozial ohne rot zu werden. Der Typ mit der Fliegerbrille und so.
Ja, es hat die Leute abgeholt, ja.
Ich habe jetzt hier noch eine Frage auf meinem Zettel stehen, weil wir könnten jetzt diesen Komplex noch ewig weiter bearbeiten, aber das ist so ein bisschen jetzt das Zukunftsspiel, also der Blick in die Kristallkugel, was ja immer schwierig ist. Und
der Blick in die Zukunft ist schwierig, ne? Wir haben jetzt, der Landtag muss sich innerhalb von 30 Tagen konstituieren, das ist spätestens am 1. Oktober, da werden wir schon die erste relevante Frage haben, nämlich ob die AfD einen Landtagspräsidenten stellen wird nach dieser Konstituierung. Das wird schon eine wesentliche Frage sein. Aus meiner Sicht darf das nicht passieren, aber das ist auch jetzt nicht selbstverständlich, dass es nicht passiert, sondern das funktioniert nur, wenn Akteure jetzt auch miteinander reden. Und der zweite Schritt ist, keine demokratische Partei und keine demokratische Fraktion kann dieses Wahlergebnis feiern. Es gibt wirklich nach gestern Abend für niemanden von uns einen Grund zu feiern. Und es ist jetzt an der Zeit, dass man sich wirklich zusammensetzt und darüber redet, wie das hier weitergehen kann. Und zwar meiner Meinung nach auch mit den Parteien, die aus dem Landtag geflogen sind, weil das ja nicht nur eine Frage ist, die uns innerhalb des Parlaments beschäftigen wird, sondern es wird eine Frage sein, die uns auch außerparlamentarisch in den nächsten Jahren beschäftigen wird, auch mit der Frage, welche Rolle zum Beispiel Zivilgesellschaft in so einem Prozess dann spielt. Die ist dann eben enorm wichtig.
Da schließen wir auch wieder mit Anne Fromm, denn sie sagt, wichtig sind die Engagierten, die jetzt nicht mutlos zurückbleiben dürfen. Wir haben ja, ich bin so Planspieler, einer in 5 Jahren, da verlassen wir eh das Land. Nicht alle können das Land verlassen. Es geht, die meisten können sich das auch nicht leisten, sagen, ich gehe mal nach Norwegen und ziehe mal nach Bayern oder so. Das ist ja, die meisten müssen und wollen natürlich auch hier bleiben. Und die sich engagieren, die zu stärken und sich gegenseitig Mut zu machen, klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist vielleicht auch mal an der Zeit, dann pathetisch zu werden und sagen, okay, da müssen wir uns gegenseitig stärken, auch wenn wir nicht oftmals eine politisch andere Einschätzung haben und vielleicht auch auseinanderliegen, aber dennoch sich zu stärken, könnte das eine gute Idee sein?
Auf jeden Fall, also auch zusammenzubleiben, ne? Also mein emotionalster Moment gestern Abend war, wir hatten ja gestern Abend noch diese Demo, als ich Madeleine Henfling dort getroffen habe, wir uns umarmt haben, beide ein bisschen geweint haben und uns auch nochmal versichert haben zu sagen, hey, wir machen jetzt trotzdem zusammen weiter, auch wenn wir das nicht mehr im Landtag machen. Und so wie das für uns als politische Parteien weil ich sage, ich will ja, dass Thüringen auch irgendwann wieder, dass hier progressive Politik gemacht wird und die muss ja jemand einfordern und die muss jemand laut einfordern, damit die gehört wird. Und dafür bin ich der festen Überzeugung, müssen wir weiter auch mit den Linken zusammenarbeiten, um zu sagen, hier, um eine Chance zu haben, im Landtag Dinge auch dann zu gestalten. Und wir brauchen natürlich auch die Zivilgesellschaft, um das da gemeinsam zu kämpfen. Und ich glaube, da braucht's sowohl unsererseits das Verständnis, wie wichtig Zivilgesellschaft ist, als auch seitens der Zivilgesellschaft das Verständnis, dass schon auch Parteien in so einer Konstellation wichtig sind. Und trotzdem ist das auch die Parteien dürfen das auch nicht geschenkt kriegen. Die müssen jetzt, wie gesagt, deswegen sage ich, das halte ich schon für essentiell, jetzt auch zeigen, dass sie ihnen diese Demokratie auch wichtig ist und dass sie verhindern, dass die AfD noch mehr Macht bekommt, als sie durch dieses Wahlergebnis schon hat.
Das heißt, sich erstmal in den Armen liegen, auch weinen, das Weinen mal rauslassen, auch die Gefühle rauslassen, sagen, ich habe das und bin nicht eine funktionierende Parteimaschine oder eine Aktivistin oder ich bin nur diesen, jenes und sagen, okay, das ist irgendwie, das kämpft alles in mir und sich zu vergewissern, zu reden und zu sagen, okay, lass uns mal, ich bin auch jetzt mal unsicher, ich weiß auch gar nicht, ich zweifle mal, Zweifel für den Zweifel und dann sagen, okay, aber daraus entsteht dann was, wo wir dann weiterlaufen und uns motivieren. Was motiviert dich ganz persönlich, wenn wenn du so ein Tief hast, sondern was hätte ich, weil du bist ja doch dann noch als fröhlicher Mensch hier reinspaziert und gar nicht so gedrückt. Ich dachte, da kommt jetzt eine ganz traurige Frau. Im Gegenteil, du strahlst ja dann noch so einen Optimismus aus oder was Schönes einfach. Woher nimmst du das?
Naja, ich will, dass jeder Mensch, der hier lebt, auch gut leben kann. Und wir wissen, wie gesagt, dass es für einige Menschen auch jetzt in Thüringen schon hart ist. Und ich würde sagen, es kommt auf jeden und jede von uns an, damit die Menschen hier in Zukunft wirklich ein gutes Leben haben. Das motiviert mich. Also ich will, dass mein Kind in einem guten Land aufwachsen kann. Das ist jetzt quasi dann schon relativ egoistisch. Aha. Aber es geht ja nicht nur um mein Kind, sondern es geht um
Motivation. Also genau. Dein Kind ist natürlich eine Motivation, oder? Die Kinder, oder?
Genau, aber genau, das meine ich, es ist ja nicht nur mein Kind, sondern es sind alle Kinder, die in dieser Gesellschaft leben. Ich will, dass die ein fröhliches Leben haben können. Ich will, dass die sich keine Sorgen darum machen müssen, ob hier potenziell ein Krieg ausbricht oder dass sie Angst haben müssen, wenn sie ihre Meinung frei äußern oder Hand in Hand mit jemandem durch die Stadt laufen und es jemandem nicht gefällt und sie deswegen verprügelt werden. Das will ich nicht, sondern ich will, dass die ein gutes Leben haben können. Das ist ja auch das, ich meine, wofür alle von uns wahrscheinlich kämpfen, zu sagen, für sich selber und für die nachfolgende Generation, dass es tatsächlich besser wird.
Wofür es sich zu kämpfen lohnt, hat Diana Lehmann jetzt schön auf den Punkt gebracht. Danke, Diana, dass du da warst. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal.